sind mit unserer Betrachtung von Berufungsgeschichten bis zu Jakob gekommen. Wer sagt mir, wer der nächste Erwählte ist in der Bibel? Falsch. Wer? Nach Jakob. Bitte schön. Schade, dass Heidi heute nicht da ist. Für Bibelkenntnis ist immer sehr erfrischend gewesen. Wer kann aushelfen? Kennt ihr da nicht raus, ne? Ich muss nicht nachgucken. Ich gucke das nach, was ich weiß. Ja, nur wenn ich es nicht will. Was soll ich für Namen eingeben, wenn ich ihn nicht weiß, Genas? Falls das noch nicht aufgefallen ist. Dass das Gerät nicht automatisch die Berufung der Reihe nach ausschmeißt, sondern ich muss schon einen Namen eingeben. Es ist das erste Mal eine Frau. Kalt, bitte. Natürlich Rahel. Rebekka könnte man durchaus zu den Erwählten rechnen, oder zu den Berufenen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass dem Sohn, nämlich Isaak, eine Frau gewählt werden sollte. Man darf das meinetwegen auch vorneweg dort noch dazu basteln. Das Besondere daran ist, bei Rebekka, dass sie ebenso auf Hoffnung hin handelt, wie zum Beispiel Noah. Sie hat ihren Zukünftigen nicht gesehen. Sie geht auf das Wort des Knechtes Abrahams hin. Ihre eigene Verwandtschaft will sie zurückhalten. Das unterstützt nochmal, dass Gott aus der Familie herausruft. Aber womit ich fortfahren möchte, ist Lea. Die ist erwählt gegenüber wem? Nee. Rahel natürlich. Rahel wurde gewählt gegenüber Lea. Warum? Jetzt kommt alles durcheinander. Nochmal. Rahel wurde gewählt anstelle von Lea. Warum? Weil sie die Schönheitskönigin war. Große Hochzeitszeremonie. Dieses Fest ist mal gründlich daneben gegangen. Nachmittags heiratet Jakob Rahel und am nächsten Morgen liegt ihre Schwester im Bett. Very shocking. Nicht, weil die sich aufgedrängelt hatte, sondern weil der Vater das so bestimmt hatte. Sonst wäre er auf der Tochter hängen geblieben, also schummelt er sie in dem finsteren Zelt seinem Schwiegersohn unter. Das ist der Vorteil von Sparlampen. Die sind zwar dunkel, aber man kann wenigstens das Gesicht von jemandem erkennen. Na, ich glaube mehr, das ist ein Schock. Aber davon ist Lea weder schöner geworden noch begehrter, sondern das dürfte erstmal diese Ablehnung zementiert haben. Fakt ist, dass solche Methoden nicht taugen, um eine Wahl anders ausfallen zu lassen. Bestätigt Gott diese Wahl oder nicht? Welche Wahl? Die Wahl Rahels. Wir waren gerade, findet ihr, müsst ordentlich auf die Fragen antworten. Ich versuche die schon jetzt auch auf frauisch zu stellen, aber inhaltlich ändert sich daran ja doch nicht. Wenn ich also sage, die Wahl war auf Rahel gefallen, weil sie die schönere war, und in nächste Frage stelle, bestätigt Gott diese Wahl? Würden wir ja logischerweise davon ausgehen, Tatsachenentscheidung, geheiratet ist sie nun mal, Schönheit ist ja was Schönes, folglich von Gott, also muss diese ja dann auch bei Gott einen Vorzug haben. War aber nichts. Bei Gott geht Alter wirklich vor Schönheit. Nein, natürlich nicht Alter, sondern Zurücksetzung vor Schönheit. Das ist ein Punkt, der wird wahrscheinlich manchen Menschen schwer aufstoßen. Zunächst erstmal würde man ja sagen, was hatten eigentlich da Rahel und Lea in dieser ganzen Geschichte von Erwählung oder Berufung zu tun? Das hat doch mit Gott nichts zu tun, das ist doch eine menschliche Sache. Bis dahin stimmt das und Gott redet uns Menschen nicht rein in der Hinsicht, dass er uns zu irgendeiner Wahl verpflichtet oder dass er sagt, die Frau, die du geheiratet hast, die gefällt mir nicht. Da entziehe ich dir den Segen oder April, April kannst du zum ersten, zweiten Versuch. Sondern, wenn wir einen Menschen wählen, dann stellt sich Gott zu dieser Wahl, ob die nur klug war oder nicht, ob die uns noch nach einem Vierteljahr oder nach 25 Jahren gefällt oder nicht. Gott bestätigt unsere Wahl. Außer, und hier sind wir bei einer Situation, da wählt Gott selbst. Außer, und alles das lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 29, jemand wird bei einer solchen Wahl benachteiligt. Und zwar benachteiligt in einer Weise, für die er nichts kann. Und zwar heißt es dort im Vers 31, und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Ganz nebenbei erfahren wir, dass Jakob, auch wenn er die Lea nicht mochte, immerhin mit ihr geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob das ein Trost oder eher ein Entsetzen bei Frauen auslöst, dass ein Mann mit einer Frau schläft, auch wenn er sie nicht unbedingt mag. Es ist jedenfalls eine Tatsache. Gott aber mischt sich an genau dieser Stelle ein und gibt dieser Verachteten einen Vorzug. Und zwar in so einer Weise, dass das bis zum Lebensende nicht wirklich ändert. Lea kriegt 6 Söhne und eine Tochter, Rahel einen Sohn und Jahre später nochmal einen zweiten, an dessen Geburt sie schon stirbt. Ist Gott nur ungerecht? Oder hat er was dagegen, wenn wir Schönheitskönigin heiraten?
Gott ist genau.
Inwiefern?
Ja, indem er seine Prinzipien festhält.
Richtig. Gott ändert seine Prinzipien nicht, dass nämlich das Schwache und Verachtete in dieser Welt erwählt wird. Und die ganze Liebhaberei des Jakob, so sehr die einfach zu seiner Zeit durchaus legitim ist, ändert überhaupt nichts an der Art, wie Gott Menschen sieht. Also auch die Frauen von Jakob sieht. Und ich nehme eine Sache vorne weg. Alle bedeutenden Stämme im Volk Israel sind direkte Nachkommen Leas. Die hat Juda genauso geboren wie Levi. Ob es uns gefällt oder nicht. Und man kann daraus schließen, dass Gott den Schutz der Schwachen so ernst nimmt, dass das Zu- oder Abneigung von Menschen überhaupt nicht beeinflusst. Das halte ich für wichtig. da müssen wir uns wahrscheinlich erst dran gewöhnen, weil wir so stark von unserer persönlichen Sympathie oder Antipathie geprägt sind, dass wir uns wünschten oder vielleicht sogar meinen, Gott handelt ähnlich. Dem ist eben ein netter Mensch sympathisch und ein hässlicher, vor dem schreckt er zurück. Aber das ist so nicht, sondern Gott ist auf der Seite der Schwachen. Und schwach heißt auch eben der Zurückgesetzten. Aus welchen Gründen das ist, das spielt erstmal keine Rolle. Gleichzeitig werden wir an diesen Geschichten entdecken, und auch das muss ich sagen, ob uns das gefällt oder nicht, ist das die nächste Tatsache. Es ist völlig unerheblich, wie Gott die Sache sieht. Die Zuneigung der Menschen wiederum lässt sich dadurch auch nicht beeinflussen. Wir lesen zwar mal, dass Jakob mit Rahel mächtigen Stress hatte, und zwar genau wegen dieser Sache, dass sie ihn anplaut, gib mir Kinder oder ich sterbe, und er knallt genauso zurück, ich bin nicht an Gottes Statt, um dir Kinder zu geben. Fakt ist, er trauert dieser Frau nach. Wir hören nichts, dass Lea irgendein bisschen Zuneigung mehr gekriegt hätte. Sie hat bei jedem Kind eigentlich immer nur eine einzige Sehnsucht gehabt. Vielleicht wendet sich mein Mann mir dieses Mal zu. Ich habe ihm ja schließlich viele geboren. Mir tut es jedes Mal leid, wenn ich diese Geschichten lese, wie sie einen neuen Sohn geboren hat, mit welcher verzweifelten und letzten Endes vergeblichen Hoffnung sie um die Zuneigung ihres Mannes ringt. Und die hat ihn wirklich lieb gehabt. Und ich sage mal nebenbei, jemand Zurückgesetztes entwickelt in der Regel eine viel stärkere Liebe als einer, den alle anhimmeln. Der ist zu viel tieferer und stärkerer Zuneigung fähig, als einer, der so ein festes Selbstbewusstsein hat, dass er denkt, er kann ja sowieso jeden kriegen. Aber die Zuneigung von Menschen bleibt ungerecht verteilt. Und ob uns das gefällt oder nicht, da müssen wir uns wahrscheinlich ein Leben lang drauf einstellen. So wenig wie sich Gottes Prinzipien ändern, dass er den Schwachen im Zweifelsfalle stärkt, so wenig lässt sich dadurch die Zuneigung oder Abneigung von Menschen mit beeinflussen. Das sind Dinge, die im Neuen Testament so bezeichnet sind. Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach. Man möchte das Gute tun, aber findet in sich nicht die Fähigkeit. Und wenn nicht jemand wirklich im Geist lebt, ein Leben des Geistes führt, dann ist das schlichtweg nicht denkbar, dass er die Sicht Gottes eins zu eins auf sein eigenes Leben zu übertragen vermag. Und wenn ich das jetzt so schwammig formuliere, wenn nicht jemand im Geist lebt, dann sage ich zumindest von den Vätern des Glaubens, ist das nicht berichtet, dass die dazu in der Lage gewesen wären. Und wir können weitergehen, das ist bei David nicht. Und wir sehen diese menschlichen Züge bei Mose und bei allen Männern Gottes. Ich zumindest weiß keinen, der so an Gott herangereicht hätte, dass er deckungsgleich sich bewegt hätte, außer der Gottessohn. Das bedeutet für uns, wir müssen oder wir werden entdecken, dass wir von unserer natürlichen Neigung her immer im Widerstreit zu den Ordnungen und Gesetzen Gottes stehen. Das ändert sich nicht, auch wenn wir älter werden. Unser körperlich-seelischer Reflex ist immer der göttlichen Sicht entgegengesetzt. Das braucht eine besondere Sorgfalt, in der Nachfolge Jesu, dass wir uns davon dann nicht bestimmen lassen. Und gleichzeitig lesen wir eben im Hebräerbrief, dass Gott eingedenk ist, dass wir nur Fleisch sind und dass Jesus Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Das ist irritierend, aber wiederum einen Schritt weiter gesagt, wir werden keinen Menschen auf der Erde finden, der ganz perfekt ist. Und wenn wir uns das noch so sehr wünschen, wenn wir hoffen, dass unser Vater oder unsere Mutter oder ein geehrter Lehrer oder ein Gottesmann oder jemand, der eine Rolle, große, bedeutende Rolle im Reich Gottes spielt, dass der nur unantastbar sei, das geht nicht. Wir werden immer entdecken, dass solange der Mensch in Leib der Sünde ist, wie das im Fleisch ist, wie das in Römer 8 heißt, dass er angreifbar und sündbar ist. Ich lese nochmal diese Stelle. Und es ist bemerkenswert, dass es im Römerbrief Kapitel 8 steht, und zwar nachdem diese Überwindung des Gesetzes der Sünde schon stattgefunden hat, bleibt trotzdem der Sachverhalt, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und vermag es auch nicht. Also die Gesinnung des natürlichen Lebens vermag sich nicht Gott unterzuordnen. Die aber, welche im Fleisch leben, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn irgend Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Leib ist tot der Sünde wegen. Und in unserer Körperlichkeit sind wir immer in Versuchung, uns von Gott zu entfernen. Und deswegen werden wir aufgefordert, im Geist zu leben und diese Handlungen des Fleisches oder des Leibes zu töten, dem Tod zu überantworten. Das ist eine fortwährende Vergangenheit. Und trotzdem bedeutet das, dass das eine Herausforderung ist, solange wir in diesem Leibesleben sind. Danach, mit einem neuen Körper, wird diese Versuchung nicht mehr an uns herankommen. Aber solange wir so sind, haben wir gegen die Lust der Augen, gegen die Lust des Fleisches und gegen die Hochmut dieser Welt anzukämpfen. Das ist einfach ein Fakt. Und die Augen sind ist das Sinnesorgan, was uns dort oder was es uns am schwersten macht, in diesen Wegen Gottes zu bleiben. Und trotzdem ist im Geist Gottes die Kraft, diese Dinge zu überwinden. Nächste Auswahl. Wer ist der nächste Erwählte? Wenn wir streng chronologisch vorgehen, ist es wieder eine Frau. Lange noch nicht. Aber Tama, die Schwiegertochter des Juda, die gleichzeitig zu seiner Nebenfrau wird, nachdem seine eigene Frau gestorben ist. lässt er sich nämlich eines Tages verführen, zu einer Hure zu gehen, die am Wegrand sitzt, und das ist seine Schwiegertochter, der zwei Männer weggestorben waren, nämlich die beiden Söhne Judas, weil sie beide streng ungerecht gelebt haben. Und der dritte, der jüngste, der Juda als einziger verblieben war, den hatte er zwar versprochen, aber nicht gegeben. Das war nämlich die damalige Methode der sogenannten Schwagerehe, dass wenn ein Mann gestorben ist, dann dem Nachkommen zu erwecken waren von dessen Bruder. Das heißt, der Bruder war verpflichtet, seine Schwägerin zu sich zu nehmen, und zwar in das volle Ehepartnerverhältnis. Das war übrigens das Risiko des Nachgeborenen, beziehungsweise dessen, der nicht als Erster gestorben ist. Das war, oder wenn man es anders will, ist das der Vorzug des Ältesten, wenn man immer danach geht, dass der dann natürlich auch am längsten lebt. Dann waren nämlich seine Brüder gehalten, seine Frau zu versorgen, zumindest wenn er noch keine eigenen Kinder hat. Sonst war die Versorgungspflicht wiederum auf den ältesten Sohn übergegangen. Aber gab es noch keine männlichen Nachkommen, war der Schwager gehalten, für seine Schwägerin zu sorgen und der auch Nachkommen zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie sich das abgespielt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man schon im Familienrat, in welchem damals ja Partnerschaften beraten oder gar beschlossen wurden, durchaus auch auf solche Dinge mal mitgeachtet hat, ob jemand in die Familie passt. Oder andersrum, ich sage das mal ganz so nebenbei, das hat mit unserem Thema nicht so viel zu tun, wenn man dieser Regelung eingedenk ist, auch heute, dann sollte man sich in einer Familie schon fragen, wenn man einen Partner wählt, ob der in die Familie passt. Wenn man bedenkt, dass wenn früher mehrere Brüder waren, jeder so geheiratet hat, dass auch seine Frau irgendwo beim Bruder landen konnte, und zwar im Todesfall, natürlich nicht neben ihm. Das war also eine besondere Form des Ehebruchs, die schwer geahndet wurde. Aber wenn jetzt jemand gestorben war, ja, das ist die Frage. Achten wir darauf eigentlich, wenn wir uns einen Partner wählen, wie der in die Familie passt? Ich halte das für eine bedenkenswerte Überlegung. Die nächste Wahl sind die beiden Söhne Jakobs, die er selber nicht erwählt hat, sondern die Gott gewählt hat. Eigentlich geht ihm noch was voraus. Im ersten Buch Mose Kapitel 48 werden erst die beiden Söhne Josefs dem Vater vorgestellt, dass der sie segne. Und der wählt tatsächlich auf eine gottgemäße Weise. Und hier wird deutlich, dass ein Mann alt und reif geworden ist in der Nachfolge Gottes, und er wählt den Jüngeren vor dem Älteren. Jakob war schon altersblind und sein Sohn Josef bringt seine beiden Kinder vor ihn, dass Jakob sie segnet. Und das war immer die rechte Hand, der größere Segen als in der linken Hand. Das war die Hand der Kraft. Also hat er seine Söhne so gedreht, dass der Älteste vor der rechten Hand seines Vaters zu stehen kam und der Jüngere vor der linken. Und obwohl Jakob das nicht mehr gesehen hat, hat er so gesegnet. Und Josef war natürlich erschrocken und hat schnell die Hände versucht, andersrum zu drehen. Und Jakob sagt, lass das. Und da segnet er den Schwächeren zuerst. Und da, sage ich, hat er endlich was verstanden. Da ist bei ihm das angekommen, was hätte schon 60 oder 80 Jahre vorneweg klar sein müssen. Dass nämlich Gott den Schwächeren den größeren Segen gibt. Nicht dem Älteren, dem Schwächeren, also, oder dem Jüngeren, nicht, sondern dem Schwächeren. Und in dem Fall, wo er geheiratet hat, war es die ältere Schwester. Und in dem Fall bei seinen Eltern war es der jüngere Bruder. Und den segnet er. Und damit stimmt er mit Gottes Haltung überein, obwohl Manasse der stärkste Stamm in Israel wird. Das ist interessant, wir lesen das später. Und da frage ich mich, ob Gott nicht wiederum auf so eine Weise ausgleichend reagiert. Ephraim hat zwar den größeren Segen gekriegt, aber Manasse das zahlreichere Volk. Wir erinnern uns, das ist der einzige Stamm, der so gewaltig war, dass der sich aufgeteilt hat. Und trotz der Teilung ist nämlich die Hälfte des Stammes Manasse im Ostjordangebiet geblieben und die andere Hälfte mit über den Jordan gezogen, mit den anderen 8 Stämmen. Und da ist er an beiden Stellen groß gewesen. Sodass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass Gott in den ganzen menschlichen Irrungen und Wirren immer ein ausgleichendes Moment hineinbringt. Zumindest bei den Gläubigen. Und das ist das, was wir finden im Römerbrief. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist nämlich sein Plan. Gottes Plan toppt immer die menschlichen Pläne. Das heißt, wenn er uns das nicht direkt offenbart, was er will, dann können wir immer mit positiven Überraschungen rechnen. Und dann eben, im selben Kapitel, im nächsten Kapitel ist der Segen Jakobs für seine Söhne niedergeschrieben. Und da fällt auf, dass Juda einen besonderen Segen kriegt, im Vers 10. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg. Bis der Friedensschaffende kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Das ist interessant, das ist eine ganz frühe Prophezeiung auf Jesus hin. Und eine zweite Sache, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat ihrer Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Das hat sich buchstäblich erfüllt übrigens. Simeon ist in den Stamm Juda aufgegangen. Und Levi hat kein Erbteil gekriegt, sondern war zwischen die 12 Stämme zerstreut. Aber auch hier hat Gott was in Hinterhand gehabt. Das war eigentlich kein Segen, den Jakob ausspricht, sondern so wie über Ruben ein Fluch. Ruben war sein Erstgeborener und da kommt dieser ganze Groll, den er in sich hat oder den die Männer gegeneinander haben, denn Ruben hat dann die Dienstmagd Rahels beschlafen, als er älter wurde, ganz mit Sicherheit, um die Konkurrentin seiner Mutter, nämlich seine Tante, zu düpieren. Und seine nächst jüngeren Brüder, nämlich Simeon und Levi, haben ihre Schwester Dina gerecht, gegen den Willen ihres Vaters. Da merkt man, was für eine Spannung, für eine Dynamik in der Familie drin war, wegen dieser verschiedenen Frauen. Und das waren ja alles Verwandte. Deswegen ist es später auch verboten, dass ein Mann neben seiner Frau deren Schwester zur Nebenfrau macht. Auch noch zur Zeit des Mose war es möglich, mehrere Frauen zu haben, aber nicht mehr der Frau und ihrer Schwester dazu. Und deswegen war diese Idee von Laban, von dem Vater dieser beiden Frauen, denkbar schlecht. Und trotzdem hat Gott daraus das Beste gemacht. Denn das war der Weg, dadurch, dass 12 Söhne geboren wurden, war es die Möglichkeit, dass das Volk sich rasant vermehrt. Es ist immer so. Menschen haben dumme Ideen und Gott kann trotzdem noch was daraus Gutes daraus machen. Aber für das Zwischenmenschliche, für die Familienstruktur war es natürlich katastrophal. Und so fällt auch das Wort, und das ist nicht zufällig, gegen 3 der Söhne Leas fällt der Segen praktisch wie ein Fluch aus. Und zumindest für einen dieser 3 wandelt Gott diesen Fluch in Segen. Es stimmt zwar, was Jakob sagt, dass Simeon und Levi zerstreut werden. Aber Gott zerstreut Levi auf eine ganz andere Art, als sich Jakob das hätte denken können damals. Nämlich als sein besonderer Diener in allen Stämmen. Denn die Leviten haben die Zufluchtsstätte betrieben, die Leviten waren praktisch in allen Grenzen des Volkes Israel angesiedelt, ohne eigenen Besitz, aber immer zum Dienst Gottes und immer zur Weihe ihrer Brüder. Daraus kam das Priestergeschlecht. Ja, da hat also Gott die Wahl eines Mannes zwar bestätigt, aber auf eine andere Weise, als der sich das gedacht hat. Und jetzt kann ich nur noch ganz schnell Durchlauf machen. Der nächste, der gewählt wurde, ist natürlich Mose. Diese Berufungsgeschichte lesen wir im 2. Mosebuch. Kapitel 3. Der nächste, der erwählt wurde, war Aaron natürlich, erstmal Aaron, der dort zum Priesterdienst ausgewählt wird. Der ältere Bruder des Mose, der nächste, der gewählt wurde, war Josua. Und der nächste, der gewählt wurde nach Josua, nee, lange davor, vor Samuel, in der Zeit Josuas wurde jemand gewählt. Wurde vorhin übrigens schon genannt. Genau, Rahab die Hure. Das war die erste wirkliche Heidin, die Gott gewählt hat, in die Linie des Königtums oder der Vorfahren Jesu zu kommen. Eine Frau des Glaubens, obwohl sie eine räudige Vergangenheit hatte. Und danach erwählt die 12 Richter. Und Gott erweckte, heißt es dort. Wir gucken da mal ganz kurz rein in das Buch der Richter. Ich will einfach mal die Reihenfolge feststellen. Der erste war Der erste, der Richter, war? Bitte? Ach komm, Kinders. Kommt doch später, viel später. Der erste Richter, der war der letzte Richter. Samuel war der letzte Richter. Lange vor Midian gab es noch andere. Lohnt sich einfach mal das Buch der Richter durchzugucken. Ich sage es, und zwar, das war der Neffe von Kaleb. Othniel, der Sohn Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs. Das steht im Buch der Richter, Kapitel 3, Vers 9. Und der zweite Richter war Ehud. Das ist der, der diesen Moabiterkönig mit dem Schwert durchbohrt. Und das heißt, es war so ein fetter Mann, dass das Schwert ganz in ihm verschwunden ist. Das steht im selben Kapitel, Vers 15. Und nach ihm, Kapitel, Vers 31. Und danach, das war eine Prophetin, keine Richterin. Richtig. Und Barak. Das ist im Vers 6. Und Deborah war die berufene Prophetin nach wem? Übrigens die zweite Prophetin nach wem? Natürlich nach der Schwester Moses, nach Miriam. Wer war der fünfte Richter? Jawohl. Kapitel 6, Vers 11. Und der sechste. Sein Bruder. Abimelech. Und das ist einer aus der Reihe der Richter. Das ist so ein abgefallener, das ist der Sohn Gideons, so ein abgefallener wie Judas, ein abgefallener unter den Aposteln ist. In Kapitel 9. Und zwar ergibt sich das, dass er wirklich der war, der berufen war, aus dem ersten Vers des Kapitels 10. Und zwar steht dort, und nach Abimelech stand Tola auf. Also ist Abimelech mitzurechnen, obwohl er so ein Mann war, sogar auf den ein böser Geist von Gott geschickt wurde. Das lesen wir im Kapitel 9, Vers 23. Und nach Tola war der achte Jair, im Kapitel 10, Vers 3. Und der neunte war Jephta, Kapitel 11. Und der zehnte, Kapitel 12, Vers 8. Und der elfte, Kapitel 12, Vers 11. Und der zwölfte, Kapitel 12, Vers 13. Und der 13. Richter? Kapitel 13, Vers 25. Und der 14. Richter? Jetzt sucht mal. Nee. Das ist zwar eine Geschichte, die in dem Buch der Richter steht. Das war Samuel. Und das steht im ersten Buch Samuel Kapitel 7, Vers 6, und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah, und Vers 15, und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Das sind die 14 Richter Israels. Bitte? Ich habe 12 gesagt. Ja, ich sag mal warum. Weil ich üblicherweise rechnet man Ahimelech nicht dazu, Abimelech, den Sohn Gideons, weil das eigentlich in alles anderes, und Samuel rechnet man nicht dazu, weil im Buch der Richter das noch nicht aufgeführt ist, sondern das eine eigene Geschichte ist. Aber wenn ich sie ganz zusammenzähle, sind es 14 Leute. So wie die Apostel. 12 Apostel, einer fällt raus, Matthias kommt als 13. dazu und Paulus ist der Apostel der Völker. Wie Samuel noch dazu kommt. Ob das zufällig ist? Es ist eine bemerkenswerte Übereinstimmung. Und nach diesen Berufungen wer? Oder zwischen in diese Berufung? Natürlich. Ruth, die Moabitin. Die Urgroßmutter Davids. Und die Großschwiegertochter von Rahab. Die liegen zeitlich nah beieinander. Das lesen wir nämlich in Matthäus Evangelium Kapitel 1. Und dann David. Und dann? Salomo. Und danach? Wer kommt nach Salomo? Beides falsch. Man kann sagen, die Nachkommen Davids, sie werden aber mit einem Schlag berufen. Und zwar, es soll dir nicht fehlen an einem Nachkommen, der auf deinem Thron sitzt. Das könnte man als eine Generalberufung sehen. Und dann? Nee. Und dann kommt die Zeit der Propheten und Gott beruft sich die Propheten. Mit Salomo, also mit der Vollendung, und ich erinnert euch, ich habe das am Anfang dieses Seminars, habe ich darauf hingewiesen, was für ein gewaltiger Einschnitt der Tempelbau war. Das ist eine echte Zeitenwende gewesen. Vollkommen geistliche, neue Stufe, also mindestens das, was wir, wie wir die Reformation sehen im Mittelalter, mindestens so eine gewaltige Veränderung. Und danach beginnen die Propheten berufen zu werden. Und kann man mal kleinen Tipps geben, allen Kirchenschläfern. Das hilft schon, wenn man sich mal ordentlich hinsetzt und dann die Bibel mal wieder frei in der Hand trägt. Gott beruft die Leute zum, zu einem bestimmten Dienst. Ganz deutlich wird es bei Josua, dem hohen Priester, wovon im Propheten Sacharja berichtet ist. Interessant ist, und lass uns dort mal noch als letztes drauf gucken, weil das darauffolgende lässt sich wiederum ganz schnell zusammenfassen. beiden großen Propheten. Jeremia, Jesaja zuerst und Jeremia. Ich stelle mal in meinem Verzeichnis blättern. Und zwar, was Jesaja betrifft, da gucken wir mal in diese Geschichte mit Hiskia. Kapitel 38. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Und Jesaja, der Sohn Amos, der Prophet, kam zu ihm, sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Ich muss das doch an anderer Stelle suchen, und zwar im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, da wird es deutlicher. Also, Jakob, Gott, geht zu seinem König, zu dem Nachkommen Davids, zu dem gerechten Hiskia, und sagt, dass die Krankheit, die er hat, zum Tod sein wird, und er soll sein Testament machen. Und das heißt, und Hiskia drehte sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah. Jesaja war noch nicht zur mittleren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort Gottes zu ihm. Also kehre um und sprich zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen, am dritten Tage wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Hand erretten und ich will diese Stadt beschirmen um meinet und um Davids meines Knechtes willen. Und Jesaja sprach, holt einen Feigenkuchen und sie holten ihn und legten ihn auf das Geschwür und er wurde gesund. Das ist eine Art Ruf, den wir in dieser Form kaum mal erleben. Gott sagt was, der Bote richtet das aus. Und während er noch auf dem Weg ist, sagt Gott das Gegenteil. Das ist absolut außergewöhnlich. Wir hören gerade sonst bei den Propheten, dass sie um jeden Preis das festzuhalten hatten, was Gott ihnen einmal gesagt hatte. Das war bei Jeremia so, das war bei dem Mann Gottes aus Juda so, der gegen den gottlosen König Jerobeam gezeugt hat. Und hier wird auf eine Bitte hin der Befehl zurückgenommen und Gottes Plan geändert. Insofern hatte Jesaja eine Berufung wie kaum jemand von den Propheten. Jona, der ja zeitlich vor ihm einzuordnen ist, hat nicht im Ansatz sowas erlebt. Wir können hier sagen, naja, Jona hat ja auch Nineveh das Gericht anzukündigen und dann war es mit einmal nichts. Aber da war das Teil der Botschaft. Wenn ihr nicht umkehrt, wird der Herr diese Stadt umkehren. Während bei Hiskia klare Ansage war, du sollst sterben, mach dich bereit, bereite dich vor, und auf sein Bitten und Weinen hin, hier lesen wir das erste Mal, dass Weinen wirklich was verändert. Ändert Gott seinen Plan. Und bis auf den heutigen Tag ist es schwer zu sagen, wie gut das gewesen ist. Weil zwei Jahre nachdem er gesund geworden ist, wird Manasse als sein Nachfolger geboren. Und das ausgerechnet ist der gottloseste König Judas gewesen, der das Maß dieses Volkes so voll gemacht hat, dass Jerusalem unumkehrbar unter das Gericht fällt, obwohl er selber noch zur Umkehr kommt. Dessen Sohn Ammon fährt in die Hölle nach zwei Jahren Regierungszeit. Dessen Sohn Joas ist der, dessen Sohn Josia ist der gottesfürchtigste König nach David. Merkwürdige familiäre Verstrickungen durch prophetischen Befehl ausgelöst. Nächste Berufung. Jeremia. Und das ist der einzige Prophet, von dem wir die ganze Geschichte lesen. Und zwar im Kapitel 1. Vers 4, und das Wort des Herrn geschah zu mir, also ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten an die Völker habe ich dich bestellt. Wenn es überhaupt eine Berufung zum Prophetentum gibt, dann hatte die Jeremia. ein außergewöhnlicher Mann. Ich empfehle jedem sorgfältigst das Buch Jeremia zu lesen, auch mehrfach. Es ist überaus interessant. Und zwar nicht etwa um der Dinge willen, die er prophezeit, die waren schlimm genug, sondern an diesem Mann kann man die Geschichte eines, ich sag's mal so, einer prophetischen Karriere ablesen, wie an keiner anderen. Wie er unsicher und verunsicherbar am Anfang war und wie er am Ende fester als ein Fels steht und wie ihn nichts erschüttert mehr in den Wegen Gottes. Auch weil er diese Kämpfe vor Gott geführt hat. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit Menschen kamen erst, nachdem er selber in seiner Persönlichkeit das mit Gott ausgekämpft hat. Und das halte ich für so wichtig, das ist das, was ich zu Paulus gesagt habe, der erst 3 Jahre in der Stille war, bevor er in den Dienst ging. Bei Jeremia ist es so krass, dass es heißt, vor seiner Bildung im Mutterleib hat Gott ihn schon dazu berufen und hat natürlich das ganze Leben darauf zugeschnitten, dass er für diesen prophetischen Dienst auch tauglich war. Und es war ein außergewöhnlicher Dienst, weil es eine außergewöhnliche Zeit war, in der er gelebt hat. Es war die letzte Chance, die Israel hatte, und die haben sie vertan. Und nicht etwa einmal, sondern selbst der Rest, der nicht unters Gericht gekommen ist, hat nochmal seine Chance vertan. Das sind die Leute, die nicht nach Babylon weggezogen sind, die sind dann vor Furcht und vor Feigheit gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes nach Ägypten gegangen und sind dort bis auf wenige Entronnene komplett umgekommen. Und der nächste Berufene nach Jeremia und nach den Propheten, ja, Daniel wäre das, Hesekiel, vor Nehemia. Vor Nehemia und nach Daniel. Davor. Dazwischen parallel. Eine Frau. Natürlich, die Königin Esther. Berufen, um das Volk zu retten. Eine Frau berufen, um ihr ganzes Volk zu retten, was damals schon in die Zerstreuung geführt war. Und sie erkennt das, auch das ist ein Buch, was ich dringend zum Lesen empfehle, die zu ihrem Onkel sagt, wer weiß, vielleicht hat Gott mich gerade deswegen, nee, der Onkel sagt zu ihr, wer weiß, vielleicht hat Gott dich gerade deswegen zur Königin gemacht, dass du diesen Dienst ausrichtest.
Ja? Aber ich würde da denken, dass er der Onkel das war, also, als der Onkel auserwählt wurde.
Das kann man so sehen, das darf man auch andersrum sehen. Man kann auch noch dazu sehen, dass dort wirklich ein Lob der Pflegekindschaft zu finden ist. Wer ein solches Kind aufnimmt, sagt Jesus, nimmt mich auf. Wenn es ein Beispiel gibt im Alten Testament für die Aufnahme eines Kindes, dann war das Mordechai, der seine Nichte Hadessa zu sich genommen hat, die später den Namen Esther kriegt. Das war ein außergewöhnlicher Mann, ein außergewöhnliches Mädchen, wiederum eine außergewöhnliche Zeit. Von Gott berufen, das Volk zu retten. Bis heute wird das Purimfest oder Chanukka in dem Zusammenhang gefeiert, dass die Juden ihrer Rettung gedenken. Und dann, mit wem ging das prophetische Zeitalter zu Ende? Das Gesetz und die Propheten? einfach ein Neues angefangen. Das ist der Messias selbst. Es gibt, genau, es ist Johannes, der ebenfalls auserwählt von Mutterleib an durch Befehl Gottes an seinen Vater, den Priester Zacharias, auch zur Unzeit, also längst über die geeignete Zeit hinaus, ein Sohn geboren wird, von dem es heißt, er ist der Größte von Frauen geboren. Weil er unmittelbar derjenige ist, der den über Generationen und von Adam an verheißenen, den über Generationen erwarteten und von Adam an verheißenen Messias direkt angekündigt hat. Dieser ist es. Deswegen ist sein Dienst als Prophet am größten. Wir denken, der größte prophetische Dienst ist, wenn jemand am weitesten weg ist vom prophetischen Ereignis. Aber der größte Dienst ist, wenn man am nächsten dran ist. Weil dann der direkte Hinweis auf das Eigentliche bei demjenigen ist. Und dann in Jesus Christus ist unsere Erwählung fest. Und danach gibt es nur noch eine Erwählung. Das dürfte man dazu rechnen, dass die Jünger erwählt wurden. Nee, es gibt eine Erwählung. Und zwar die Braut des Lammes. Weil das alles beinhaltet. Da sind die Jünger drin, da sind die Apostel und Propheten des Neuen Bundes, da sind alle Hirten und Lehrer, da sind alle berufenen Heiligen, sie alle gehören zur Braut des Lammes. Er wählt vor Grundlegung der Welt, um miteinander für ihnen gegenüber zu bilden. Das ist unsere Berufung, darin wird sie fest. Und in diesen Beispielen, die wir haben, natürlich könnte man dann noch Details suchen, wie die Diakone gewählt wurden und wie die Nachfolger der Apostel gewählt wurden. Es gibt einen Hinweis vielleicht, auf den man darauf nochmal achten muss, also was diese Erwählung der Gemeinde oder auch innerhalb der Gemeinde betrifft. Gibt es einen Ausdruck, steht in der Apostelgeschichte. Da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun aus. Paulus und Barnabas. Das ist das Reden des Geistes Gottes. Das ist anders als im Alten Testament. Da sprach Gott zu Propheten. Redete der Heilige Geist. Das bedeutet, Gott redet zur Gemeinde, nicht mehr zu einzelnen Leuten. Gott redet zur Gemeinde. Das ist anders. Das hat eine neue Qualität. Und er ist der große Bestimmer in unserer Zeit. Es ist der Geist Gottes, der bestätigt, salbt, autorisiert diejenigen, die Gott gewählt hat, und er versiegelt sie auch auf die Ankunft Jesu hin. Damit haben wir eine einigermaßen umfassende Einblick in Erwählung und Berufung Gottes nehmen dürfen. Aber wenn ich sage einigermaßen umfassend, dann nicht in der Weise, dass man jetzt alles weiß, sondern dass ich hoffentlich Appetit gemacht habe, selber in der Schrift zu forschen. Und ich bin gespannt, wann ich mal in solchen Seminar von einem von euch sitzen darf und von euch was lerne. Ernsthaft. Bis zum nächsten Mal.